Kurz eine kleine Info in eigener Sache. Wenn du gerade merkst, wie schwer es ist, sein Verhalten wirklich einzuordnen und du dir einfach endlich Klarheit wünschst, dann haben wir etwas für dich vorbereitet. Wir haben eine übersichtliche Tabelle erstellt, in der wir verdeckten und offenen Narzissmus klar gegenüberstellen. Verständlich, konkret und auf den Punkt. Zusätzlich bekommst du einen Bonus-Podcast zu diesem Thema, in dem wir darüber sprechen, was narzisstisches Verhalten mit dir macht. Und wenn du spürst, dass du dir persönliche Unterstützung wünschst, dann kannst du natürlich auch eine kostenlose Erstberatung mit uns vereinbaren. Den Link zur Tabelle, zum Bonus-Podcast und zur kostenlosen Erstberatung findest du wie immer in den Shownotes. Und jetzt zurück zur Folge. Kennst du dieses Gefühl? Du sitzt da und denkst, irgendetwas stimmt hier nicht. Manchmal wirkt er auf dich fast wie ein Narzisst. Egoistisch, unnahbar und irgendwie kalt. Also informierst du dich, liest, hörst, versuchst zu verstehen und doch passt es nicht ganz. Denn er ist auch unsicher, sensibel, verletzlich, fast schon zerbrechlich. Und du beginnst zu zweifeln. Und während du noch versuchst, ihn einzuordnen, passiert etwas anderes. Die Beziehung ist intensiv, aber sie wird immer anstrengender, einseitiger und verwirrender. Hallo und herzlich willkommen zu Liebe Unplugged. Mein Name ist Isabella und mir gegenüber sitzt mein Mann Bela. Wir arbeiten seit 8 Jahren als Beziehungscoach und betreiben die Internetplattform Liebe Unplugged.
Einen verdeckten Narzissten zu erkennen ist sehr schwer. Aber wenn man eine Beziehung mit so jemandem führt, dann gibt es bestimmte Dinge, die sehr doll gehäuft auftreten. Und eine davon, ein zentraler Aspekt sogar in meinen Augen, ist, dass die Beziehung durch sehr, sehr viel Drama gekennzeichnet ist. Und dieses Drama wird von dem verdeckten Narzissten erzeugt, und zwar aus 3 Gründen. Der erste Grund ist, er möchte natürlich, dass du in die Beziehung investierst. Er möchte, dass du emotional und deine ganze Energie in euch und vor allem auch in ihn investierst. Die zweite Sache, wofür Drama dient, ist, dass er die Nähe damit steuert, aber auch die Distanz. Und die letzte Sache ist Aufmerksamkeit. Weil Drama erzeugt Aufmerksamkeit. Man kann sich das so ein bisschen vorstellen wie so ein kleines Kind, was zu seiner Mama sagt, guck mal, hier bin ich und die Lampe brennt im Hintergrund. Also wenn ein verdeckter Narzisst durch Drama die Aufmerksamkeit zieht. Und er macht es durch 3 Dinge, Rückzug oder verletzte Reaktion und auch unterschwellige Vorwürfe.
Mit einem verdeckten Narzisst zusammen zu sein, fühlt sich irgendwie an wie so ein ständiges Auf und Ab. Ne? Also du hattest jetzt schon gesagt, es ist sehr viel Drama. Also es sind, vielleicht könnte man sagen, so kleine Drama-Kings. Und dieses Drama ist aber nicht zufällig gewählt, sondern das Drama erzeugt etwas, nämlich dass du viel investierst, dass du um Nähe kämpfst, dass du versuchst, ihn besser zu verstehen oder vielleicht auch zu helfen. Oft haben auch verdeckte Narzissten viele Probleme, ne, was quasi dieses Drama erzeugt. Das Besondere ist aber, dass es nicht darum geht, diese Probleme zu lösen, sondern dass diese Probleme als Instrument dafür genutzt werden, den anderen näher an sich zu binden.
Das ist ein guter Punkt. Das merkt man auch daran, dass wenn ein verdeckter Narzisst so von seinen, ich sag mal, Problemen redet und du Lösungen parat hast, dass er gar nicht so doll daran interessiert ist, diese Sachen dann auch umzusetzen, die du ihm vorschlägst. Es kann natürlich sein, dass ein verdeckter Narzisst ein Problem erschafft, damit du es ihm löst, aber oft genug merkt man dann, dass ein Problem das nächste Problem nach sich zieht und es letztendlich doch nicht gewollt ist, dass das Problem selbst dann gelöst wird.
Das heißt, mit einem verdeckten Narzisst zusammen zu sein, ne, man fühlt sich viel verantwortlich für den anderen, viel verantwortlich für die Beziehung und versucht wahrscheinlich auch, ihm in gewisser Weise zu unterstützen und vielleicht sogar zu helfen. Aber man hat immer das Gefühl, okay, es kommt noch ein Problem oder halt dieses Problem wird aber nicht wirklich gelöst, sondern es wird nur darüber gesprochen, es wird sehr emotional auch oft darüber gesprochen. So ein wirkliches Interesse an der Lösung gibt es nicht.
Es ist halt oft so, dass der verdeckte Narzisst dann so Sachen sagt wie, ja, du verstehst mich nicht. Du hast noch nicht genau begriffen, worum es mir eigentlich geht. Und es sind oft eigentlich leere Phrasen, wo man dann doch erkennen kann, dass Lösungen nicht wichtig sind, weil das Drama oder die Probleme, die oft bei ihm eine große Rolle spielen, sind halt manchmal Instrumente für die Dinge, die ich schon aufgezählt habe. Es sind Instrumente, um zum Beispiel im Nachhinein zu rechtfertigen, dass er sich von dir distanziert, dass er sauer auf dich sein kann zum Beispiel. Oder es ist ein Instrument, um Aufmerksamkeit zu generieren, so dass du halt viel an ihn denkst und viel von deiner Energie in ihn investierst. Oder es sind Instrumente, um Nähe zu erzeugen. Das wäre dann zum Beispiel, wenn er in diese Opferrolle geht.
Wir können uns ja einmal angucken, was verdeckter Narzissmus ganz konkret bedeutet. Also verdeckte Narzissten wirken oft ruhig und sensibel und auch eher introvertiert. Also im Gegensatz, ich sag mal, zum grandiosen Narzissten haben sie kein offensichtlich dominantes Auftreten, sondern es ist eigentlich eher das Gegenteil davon. Außerdem haben sie ein sehr instabiles Selbstwertgefühl, was sich ja auch darin zeigt, ne, was wir gerade gesagt haben. Also sie neigen dazu, sehr viel Drama zu produzieren, sehr so ein bisschen im Selbstmitleid zu schwelgen, sich selber als so ein bisschen Opfer der äußeren Umstände zu sehen. Und sie haben aber auch ein sehr großes Bedürfnis nach Bestätigung. Und das generieren sie oft durch scheinbar emotionale Nähe.
Scheinbar emotionale Nähe ist wichtig, das ist ein wichtiges Stichwort, weil die Verletzlichkeit steht natürlich schon irgendwie im Vordergrund, aber man merkt relativ schnell, dass er nicht auf deine Bedürfnisse eingeht, sondern alles kreist sich immer nur um ihn. Und dadurch hat man das Gefühl, dass man selber da nicht so eine Rolle spielt und trotzdem schafft er es halt oft, ein Gefühl von Nähe zu erzeugen, weil es halt eben diese tiefen Gespräche gibt, weil er über alle möglichen Dinge redet, weil er auch reflektiert wirkt und weil er sich dir auch anvertraut. Und dadurch, wenn man sich nämlich jemanden so doll anvertraut, dann ist es natürlich ein Zeichen von Vertrauen, ist ja schon im Namen drin, und macht irgendwie, dass die Bindung und die Beziehung eng ist. Aber, und das ist wichtig an der Stelle, es ist halt nur scheinbar so, weil er ist relativ unreflektiert. Er mag reflektiert sein in seinen Worten, aber wenn du ihn dann prüfen würdest mit Taten, wirst du sehen, dass da nichts kommt und er immer wieder neue Gründe findet, das nicht zu tun.
Das lässt sich ja auch sehen an, wir hatten ja am Anfang gesagt, dass es oft um Probleme geht, aber nicht so wirklich um die Lösung der Probleme. Und auch da können die den Anschein haben, sehr reflektiert darüber nachzudenken oder vielleicht auch, ne, wenn wir sagen, ja, er sieht seine eigenen Bedürfnisse im Vordergrund, aber deine gehen total unter. Trotzdem können im Gesprächen auch sagen, ich verstehe dich total, ich kann das nachempfinden, was du mir sagst. Das Problem, dass du dich aber nicht verstanden fühlst, das bleibt aber bestehen. Das heißt, die Worte sind zwar da, aber die Taten, an denen er sich messen lässt, sind nicht da, weil es eventuell, meistens vielleicht sogar, gar kein wirkliches Interesse daran besteht, ein Problem wirklich aus dem Weg zu räumen.
Es handelt sich ja letztendlich um einen Narzissten und das bedeutet, deine Bedürfnisse spielen einfach nur eine sehr, sehr untergeordnete Rolle, wenn überhaupt. Aber der verdeckte Narzisst macht halt den Anschein, dass deine Bedürfnisse ihm wichtig sind. Und er findet auch unter Umständen die richtigen Worte. Aber wenn man es dann von oben betrachtet, nicht im Moment, sondern mal irgendwie über einen längeren Zeitrahmen, dann erkennt man, dass die Bedürfnisse eben nicht berücksichtigt werden. Gar nicht. Und manchmal sagt er das auch, wenn er dann sagt, du hör mir jetzt auf mit deinem Kram, ich habe genug Dinge, die mich selber beschäftigen. Und dann merkt man, dass er keinen, ich sag mal, Nerv für deine Probleme hat. Es interessiert ihn in dem Moment nicht, weil er denkt, dass er genug mit sich selber beschäftigt ist.
Das hat er dann ja auch mit dem grandiosen Narzisst gemeinsam, ne? Also dieses ständige Kreisen um einen selber. Und dass man das Gefühl hat, man hat da gar keinen Platz, sondern es geht immer um seine Befindlichkeiten, sage ich mal, und nie um das, was dich angeht oder was deine Bedürfnisse, Wünsche, Gefühle sind.
Nur wenn sie im Zusammenhang mit dir stehen, genau. Und man kann sich natürlich auch fragen, wir hatten ja schon mal im Podcast gesagt, Stress erzeugt Empathieverlust.
Ja.
Und verdeckte Narzissten stehen letztendlich irgendwie anscheinend unter Stress. Und den Stress, den sie
selber machen. Es ist ja auch sehr anstrengend, Stress in der Opferrolle zu sein, ne? Wenn man sich das in der Opferrolle sehr bequem macht und die ganze Zeit sagt, wie unfair und wie schlecht alles ist, dann natürlich ist das Stress, die ganze Zeit sich als Opfer zu deklarieren. Und das, was du dann wahrscheinlich sagen willst, ist, dass man dann natürlich überlegen kann, was war zuerst da? War der Empathieverlust als erstes da und dann ist man in die Opferrolle gerutscht? Oder war zuerst die Opferrolle da und das hat dann so viele negative Gefühle in einem ausgelöst, dass man es nicht mehr schafft, empathisch anderen Menschen gegenüberzutreten?
Genau. Es ist halt so, dass wir alle, wenn wir Stress empfinden, ich sag mal, in den Überlebensmodus wechseln. Und deswegen sind verdeckte, ich nenne sie ja gerne auch versteckte Narzissten, so schwer zu erkennen, weil es ist eben ein normales Verhalten. Nur bei verdeckten Narzissmus ist es halt eine Grundhaltung. Und ich würde sagen, um dieses Problem Henne und Ei zu lösen, wenn der verdeckte Narzisst die Sachen hinkriegen würde, dann wäre er ein grandioser Narzisst. Also es ist nicht da. Und er macht aber viel Aufwand, damit man nicht sieht, dass es nicht da ist. Das ist halt, was ihn sozusagen so doll unterscheidet und ihn auch so gefährlich macht und auch so schwierig zu erkennen. Ich möchte ein Beispiel dafür geben, und zwar Erwartungen. Ein verdeckter Narzisst hat Erwartungen an seine Frau, an seine Freundin, an den anderen Menschen, an Menschen generell, an die Gesellschaft, an jeden. Aber wir hatten ja gesagt, Drama ist oft ein Werkzeug. Erwartung ist genau gleich. Erwartung ist oft ein Werkzeug dazu, um zu rechtfertigen, dass sie von dir enttäuscht sind. Und man kann natürlich sagen, okay, was ist zuerst da, die Enttäuschung oder die Erwartung? Und bei einem verdeckten Narzissten verschwimmt es komplett. Es ist manchmal so, manchmal so. Manchmal ist er enttäuscht, dass du seine Erwartungen nicht erfüllst, aber manchmal ist er auch einfach nur so enttäuscht und stellt dann im Nachhinein Erwartungen an dich, um das zu rechtfertigen.
Warum wirkt denn ein verdeckter Narzisst so unsicher? Also im Gegensatz zum dominanten Auftreten eines Narzissten, warum wirkt der ganz anders? Also halt so sensibel und irgendwie unsicher.
Der verdeckte Narzisst hat eine Strategie in seinem Leben entwickelt, Leute an sich zu binden. Und er macht es halt nicht dadurch, dass er irgendwie dominant auftritt und die Leute begeistert von sich, sondern indem er Verbindungen aufbaut.
Das heißt, er spricht auch sehr viel über zum Beispiel schwierige Erfahrungen, genau. Vielleicht über seine schwierige Kindheit, über Geheimnisse, über Sachen, die, wenn die einem erzählt werden, man sich dem der Person plötzlich total nahe fühlt. Ne? Gerade wenn die Frauen dann sehr empathisch sind, ne? Und die dann Geschichten hören, wie er vielleicht aufgewachsen ist oder was in seiner letzten Beziehung so passiert ist, dann können sie das mitfühlen. Und fühlen sich ihm dann sehr, sehr viel näher als vorher.
Ja, man erkennt es auch daran, dass wenn du irgendwie Bedingungen an einen verdeckten Narzissten stellst oder irgendwie Wünsche äußerst, dass er oft mit dem Argument um die Ecke kommt, ich bin komplett überfordert. Das ist mir alles gerade hier viel zu viel. Ich kann mich da jetzt nicht drum kümmern. Ich weiß, es ist wichtig für dich, aber es geht jetzt gerade nicht. Du kannst nicht von mir diese Dinge verlangen, weil ich habe da keinen Nerv für. Und dadurch man in so eine Wartehaltung dann gepresst wird.
Das sind zwei sehr gute Punkte, ne? Also verdeckte Narzissten fühlen sich sehr, sehr oft missverstanden, ja, von allen. Und sie reagieren, genauso wie der grandiose Narzisst, auch sehr empfindlich auf Kritik.
Es ist nicht nur, dass sie empfindlich auf Kritik reagieren, wie auch ein normaler Narzisst, sondern es geht sogar noch einen Schritt weiter in meinen Augen. Kritik ist für sie nicht valide, also es ist kein richtiges Argument. Also es verletzt sie, wenn du sie kritisierst, aber sie können diese Kritik auch überhaupt nicht annehmen. Also sie verneinen die halt komplett. Heißt aber nicht, dass sie nicht sagen, ich verstehe dich und du hast ja recht und dann nichts ändern. Also sie nehmen sie nicht an, es ist einfach egal.
Wenn man sich dann die Dynamik so einer Beziehung anguckt, dann kann man sagen, dass der Fokus eigentlich zu 100, vielleicht 99% an guten Tagen, aber eigentlich liegt der Fokus komplett auf seiner eigenen Gefühlswelt, also auf die des verdeckten Narzissten. Auf der anderen Seite, ich sag mal, erhascht er sehr viel Mitgefühl, allerdings ohne Gegenseitigkeit. Also er fordert es nur ein, aber er gibt es nicht. Und wenn er es gibt, dann sind es nur Worte, aber wenig Taten oder gar keine.
Wenn es keinen Aufwand erfordert, dann gibt er das. Wenn es Aufwand erfordert, dann gibt er wenig davon. Aber generell würde ich sogar sagen, ein verdeckter Narzisst. Es dreht sich halt letztendlich alles um ihn. Deine Probleme sind halt nicht so wichtig wie seine Probleme. Deine Bedürfnisse sind nicht so wichtig wie seine Bedürfnisse. Du bist wichtig in seinem Leben, weil er dich unter Umständen mag und dich braucht und irgendwie möchte, dass du bei ihm bleibst. Heißt aber nicht, dass er sich irgendwie in der Pflicht fühlt, dich glücklich zu machen. Auch wenn er es sagt. Und ich würde sogar noch einen Schritt weiter gehen, er testet manchmal. Das bedeutet, manchmal haben verdeckte Narzissten so eine Art und Weise an sich, dir weh zu tun, um zu gucken, ob du Schmerzen empfindest, und dann schließen sie daraus, dass du sie noch liebst. Weil wenn sie zum Beispiel die Beziehung in Frage stellen und du fängst an zu heulen und zu weinen, bist richtig, richtig traurig, dann merken sie oder schließen sie daraus den Beweis, naja, ich bin dir nicht egal. Und viel ihres Verhaltens zielt genau darauf ab, sich immer wieder zu bestätigen, dass ich dir wichtig bin. Und wenn du es ihm sagst, mag das eine Qualität haben, aber er glaubt dir halt oft nicht. Und dann wird er versuchen, es irgendwie für sich selber, sich immer wieder zu bestätigen. Und oftmals benutzt er dafür halt sehr negative Sachen, um dann zu wissen, okay, du liebst mich. Und diese Unsicherheit ist zentral.
Wir können uns ja einmal typische Beziehungsdynamiken angucken und das, was im ersten Schritt oft passiert, wenn man mit einem verdeckten Narzissten zusammen ist, ist, dass man selber zur emotionalen Stütze wird. Also man hört viel zu, man tröstet, man versucht auch vielleicht ihn zu stabilisieren, irgendwie die Beziehung zu stabilisieren. Also man ist da und dadurch entwickelt die Beziehung oft sehr schnell tatsächlich ein Ungleichgewicht.
Die Rollen sind schon relativ klar verteilt. Also du sollst trösten, du sollst stabilisieren, du sollst zuhören, wenn er redet. Und wenn du diese Sachen brauchst, dann wird er sie dir scheinbar geben, ohne aber echte Konsequenzen daraus zu ziehen. Das heißt, Worte sind billig, Taten sind selten. Und dadurch entsteht wirklich ein Ungleichgewicht, weil du verausgabst dich sehr, sehr doll in der Beziehung und er will aber immer mehr, während er aber relativ wenig tut, damit es dir gut geht. Und das, würde ich sagen, ist eins der Kennzeichen dieser Art von Beziehung.
Daran schließt sich gleich der zweite Punkt, nämlich, dass die eigenen Bedürfnisse total in den Hintergrund geraten. Also man bekommt auch irgendwie das Gefühl, dass auch eigene Themen viel schwieriger sind anzusprechen, weil es geht ja so viel um ihn und um seine Themen, um seine schlechten Gefühle oder um sein Drama. Und dadurch hat man sowohl, man bekommt auch keine Resonanz, wenn man das mal macht, aber dadurch bekommt man auch das Gefühl, dass die eigenen Bedürfnisse überhaupt nicht wichtig erscheinen. Sowohl der andere nimmt sie nicht richtig wahr, als auch man selber will ihn ja vielleicht auch nicht überfordern, ihm das jetzt nicht zumuten, nicht auch noch zumuten.
Genau, also Überforderung ist ein wichtiges Stichwort. Und auch wenn du deine Dinge äußerst und irgendwie Forderungen stellst, dass er dann oft mit Rückzug oder mit Streit oder mit Druck reagiert, um sich dieser, ich sag mal, Erwartungen zu entledigen, die du an ihn stellst. Und dadurch fühlst du dich halt immer sehr, sehr doll verantwortlich für euer gemeinsames Wohlempfinden und auch für ihn, also auch für sein Wohlempfinden, während er sich halt nicht so doll verantwortlich für dich fühlt und dein Wohlempfinden. Deine Bedürfnisse sind einfach nicht so wichtig. Ich kann es nicht anders. Ich meine, er ist ein Narzisst und das ist halt wohl eins der zentralen Dinge. Die Bedürfnisse und Gedanken sind nicht wichtig. Und um auch nochmal einen Rückgriff auf den normalen Narzissmus zu machen, wir hatten ja einige Folgen schon darüber gemacht, die würde ich auf jeden Fall auch an dieser Stelle empfehlen wollen, weil man natürlich verdeckten Narzissmus viel besser versteht, wenn man die anderen Typen, sage ich jetzt mal, kennt.
Ja, wenn man vorher vor allen Dingen sich, also der grandiose Narzisst bietet quasi die Grundlage. Ne?
Genau, er ist sozusagen die Blaupause. Und ich möchte ein Beispiel geben. Da war eine Situation, wo die beiden saßen, hatten ganz enge und nahe Gespräche und es ging ein bisschen darum, dass er halt bestimmte Dinge überhaupt nicht ändert, obwohl er es versprochen hat. Und dann hat die Klientin irgendwann all ihre Aufzeichnungen, weil sie hat Tagebuch geführt, rausgeholt und hatte halt zwei Bücher voll und meinte, guck, Ich kann ein Jahr zurückgehen und es hat sich nichts geändert. Weil er immer gesagt hat, es ist doch besser geworden. Es ist doch besser, gib mir doch schon viel, viel, viel mehr Mühe. Und dann hat sie ihm so Sachen vorgelesen daraus und letztendlich war da viel Kritik drin. Aber seine Reaktion war folgendermaßen. Er hat sie halt angeguckt und gesagt, du liebst mich wirklich. Das war seine Erkenntnis aus der ganzen Sache. Weil deine Bedürfnisse sind nicht wichtig gewesen. Für ihn war nur wichtig, wie viel Aufwand du betrieben hast für ihn.
Mhm. Das ganze Aufschreiben, das war nicht für sie. Das hat sie nicht für sich gemacht, sondern für ihn gemacht, damit sie ihm beweisen kann, dass sie ihn liebt. Das war sein Empfinden.
Das war sein Empfinden, also. Genau. Und das ist dieses, was Narzissten generell haben. Jeder Gedanke endet und beginnt mit ihnen. Es gibt nichts, was nicht irgendwie in Bezug zu einem selbst gesetzt wird. Und das war in meinen Augen ein sehr klassisches Beispiel, weil was gesagt wurde, war überhaupt nicht wichtig. Was da drin stand, war nicht wichtig. Aber dass es überhaupt so viel da war und alles dreht sich um ihn, war natürlich das Gefühl, diese Unsicherheit für einen Moment weggeblasen, die er sonst immer so verspürt. Kann ich sie halten? Liebt sie mich? Weil verdeckte Narzissten haben das Gefühl, dich nicht halten zu können und benutzen alle möglichen Tricks, um
Manipulation,
damit du bleibst.
Die dritte Dynamik ist, dass in einer Beziehung mit einem verdeckten Narzissten oft Schuldgefühle eine ganz zentrale Rolle spielen, weil man sich eben verantwortlich für sein Wohlbefinden fühlt, weil man irgendwie denkt, okay, ich muss ihm irgendwie helfen oder er hat es so schwer, ich möchte seine Probleme lösen, ich möchte ihm irgendwie eine Stütze sein. Und dann fühlen sie sich halt sehr schnell verantwortlich. Und das Problem mit sehr viel Verantwortung ist, wenn es ihm dann aber gar nicht besser geht, wenn es ihm dann gar nicht reicht an Dingen, die du für ihn machst, dann hat man oft das Gefühl von, ich bin hier gescheitert, ich bin nicht gut genug, es hat nicht gereicht, ich bin irgendwie schuld, dass es ihm jetzt vielleicht schlechter geht, vielleicht auch noch genauso geht. Also Schuldgefühle und Verantwortung sind immer ganz eng miteinander verknüpft.
An diesen Punkt kommen viele. Und zwar, irgendwann merken sie, dass der verdeckte Narzisst gerne über die Probleme selbst redet. Also, wie fühlen die sich an? Was für Auswirkungen hat es? Warum ist das alles so schwer? Aber Lösungen, die die Sachen irgendwie, ich sag mal, lindern könnten, eigentlich gar nicht so wichtig sind. Und das merken sie dann, wenn sie nämlich Dinge für ihn übernehmen und er darauf gar nicht groß reagiert. Das bedeutet, du könntest zum Beispiel für ihn irgendwelche Termine machen, er wird sie nicht wahrnehmen. Oder er wird da hingehen und sagen, hat nichts gebracht.
Ja,
er wird sabotieren.
Ja,
und Undankbarkeit auch noch.
Ja, ich glaube, eine Undankbarkeit ist tatsächlich immer da. Meiner Erfahrung nach werden solche Termine dann schon wahrgenommen und vielleicht bringen die auch was. Aber das wird auf jeden Fall nicht ihr zugeordnet, die sich darum gekümmert hat.
Im schlimmsten Fall
sondern
nicht, ja.
Das ist dann so selbstverständlich gewesen oder war ja kein großer Aufwand. Oder die wirkliche Arbeit hat er ja gemacht, weil er da ja hingegangen ist.
Wenn es das Problem gelöst hätte. Aber oftmals
bleibt das Problem.
Genau. Und das ist das, woran die Leute dann verzweifeln. Weil, wie in meinem Beispiel, ein Jahr zurück, es sind immer noch die gleichen Dinge. Und er hat halt ein Jahr lang versprochen und dann gesagt, du siehst die Sachen falsch, das hat sich doch alles schon viel mehr gebessert und schau, was ich alles gemacht habe und so weiter und so fort. Aber in seinen Augen ist es auch alles wahr.
Wenn man sich typische Muster im Verhalten von verdeckten Narzissten anguckt, dann ist auf jeden Fall die Opferrolle was extrem betont wird.
Auf jeden Fall.
Das zeigt sich auch oft, dass verdeckte Narzissten dazu neigen, vielleicht Hypochonder zu sein oder auf jeden Fall sehr darin schwelgen können, was für Krankheiten oder Wehwehchen, ist jetzt natürlich eine Deklaration meinerseits, aber ne, so da kommt es so her. Ne? Also so, sie sind diejenigen, die am meisten leiden. Kein anderer kann verstehen, wie schwer sie das haben. Und das ist nun mal durch Krankheiten oft sehr offensichtlich.
Zusätzlich noch ein Desinteresse, wenn andere leiden.
Ja.
Das heißt, wenn beide in der gleichen Situation stecken,
dann ist er trotzdem derjenige, der mehr leidet.
Und der andere hat kein Recht dazu, zu leiden. Weil es kann nur einer leiden.
Es kann nur einer am meisten.
Ja, es kann nur einer. Auf einen muss alles zugeschnitten sein. Genau.
Als zweites haben wir die Verantwortung wird verschoben. Das haben wir jetzt auch schon, ne? So dass man sich selber total verantwortlich fühlt. Aber er übernimmt keinerlei Verantwortung für den anderen.
Genau.
Und auch nicht für sich selber.
Ja.
Da erwartet er auch, dass die anderen das machen.
Er übernimmt Verantwortung für nichts, außer für seine eigenen Bedürfnisse im Sinne von, dass er bereit ist, alles dafür zu tun und dich auch einzuspannen, um die durchzusetzen. Aber ansonsten im klassischen Sinne Verantwortung nicht. Was ich noch ergänzen wollen würde, verdeckte Narzissten tendieren dazu, passiv-aggressiv zu bestrafen.
Mhm.
Also das ist ein wichtiger Punkt. Also
ja.
Sie lassen dich sehr, sehr doll spüren, dass sie unzufrieden mit dir sind. Ich hatte das mit den Erwartungen, Enttäuschungen schon angesprochen. Aber sich irgendwie abtauchen und dir die Liebesentzug geben, ist eine normale und oft verwendete Strategie. Auch das Isolieren von deiner Person und das Entfremden von Familie und Freunden gehört oft dazu. Und was sie auch machen, was auch Narzissmus letztendlich kennzeichnet, ist das ganz dolle Abwerten von allen möglichen Menschen um dich herum.
Mhm.
Und auch um ihn herum. Also generell abwerten, abwerten, abwerten.
Was tatsächlich so das Erste ist, wo die Frauen merken, dass da irgendwas nicht stimmt, ist, dass man das Gefühl hat, dass die Belastung wahnsinnig groß ist, weil die Überlastung oder die Belastung von seinen ganzen Problemen und von seinen ganzen Emotionen auf dich übertragen wird, in dem Moment, wo ihr näher zusammen seid.
Wenn man eine Beziehung mit einem Narzissten führt, egal welcher Art, dann ist das wohl eins der Grundgefühle. Man ist überlastet und man fühlt sich nicht gut und man fühlt, dass man nicht genügt, unzureichend ist und sehr viel Druck und dass egal, was man tut, es nichts bringt und dass man sich ganz doll nach dem anderen orientiert, weil man keine andere Wahl hat. Weil wenn man es nicht tut, bedeutet es immer irgendwie Konsequenzen.
Mhm. Und die Konsequenz kann dann zum Beispiel passiv-aggressiv erfolgen durch Rückzug oder durch beleidigt sein, durch ich melde mich jetzt nicht mehr, weil das letzte Mal hast du es gewagt zu sagen, dass es dir im Moment vielleicht nicht gut geht damit, wie es gerade läuft oder so. Ja.
Noch eine weitere Sache, Eifersucht.
Ja.
Verdeckte Narzissten sind eifersüchtig auf alles und jeden. Ich meine, das ist nicht mal so, dass sie dir unterstellen, dass du fremd gehst, was sie aber auch dir meistens zutrauen, auch wenn es nicht stimmt. Aber sie haben halt ein schlechtes Menschenbild. Aber auch auf Kinder zum Beispiel eifersüchtig sein oder auf Freunde. Sie mögen das nicht, wenn du zum Beispiel dir nicht die Zeit nimmst, alles stehen und liegen zu lassen, um sich jetzt um sie zu kümmern. Also Eifersucht ist da eine große, große, große Sache.
Liegt natürlich auch ganz nah am sehr geringen Selbstwertgefühl, ne? Weil wenn man ein sehr geringes Selbstwertgefühl hat, dann glaubt man ja auch, dass man es gar nicht wert ist, dass jemand einen vielleicht mögen könnte, lieben könnte, bei einem bleiben könnte. Und in dem Moment traut man dem anderen Menschen dann alles zu und gleichzeitig sieht man auch in allem und jedem eine Gefahr für die Beziehung.
Ja, und es gibt noch eine weitere Sache. Also Eifersucht ist super wichtig. Die relative Beziehung zur Wahrheit, also alle Narzissten lügen, und zwar regelmäßig und viel. Und sie empfinden das aber gar nicht so richtig als Lüge, muss man dazu sagen. Warum das so ist, ist an dieser Stelle jetzt gar nicht so wichtig. Wir haben aber einen Artikel dazu. Wenn man mal nachguckt bei uns, dann findet man den. Ich möchte ein Beispiel geben. Und zwar nehmen wir mal an, du möchtest auf eine Party gehen. Und du sagst, du gehst auf eine Party. Und er guckt dich an und sagt, ach, du gehst auf eine Party? Echt? Mit wem? Wohin? Und du sagst, ja, mit Freunden, auf ein Weinfest oder irgendwie sowas. Und dann akzeptiert er das erstmal. Aber während du da bist, ruft er dich dreimal an. Kontrollanrufe. Und schon merkst du irgendwie, er mag das eigentlich nicht so, dass du da bist. Und während du dann, ich sag mal, einen schönen Abend hast und am Morgen ihn irgendwie anrufst oder er dich anruft, merkst du schon, er ist super distanziert. Super distanziert. Und du fragst, was ist los? Habe ich was gemacht? Und er so, nein, nein, hast du nicht. Und dann die nächste Woche lässt es dich die ganze Zeit spüren. Wenn du ihn dann nach einer Woche ansprichst, warum bist du sauer auf mich? Dann passiert etwas, was alle Narzissten fast gemeinsam haben. Er wird sich nicht mehr erinnern, warum er sauer auf dich war. Er wird sich nicht mehr erinnern, dass der Auslöser war, dass du auf diese Party gegangen bist, dass er irgendwie Kopfkino hatte, als er zu Hause saß, sich gedacht hat, okay, jetzt lernt sie da irgendjemand anderen kennen und er so ein schlechtes Menschenbild hat, dass er dir zutraut, dass der Typ wahrscheinlich dir besser gefällt und dann malt er sich irgendwie so ein Kram aus und das fühlt sich total unangenehm an und dann überträgt er das auf einmal auf dich und ist sauer auf dich, weil für ihn ist es auf einmal real, kann er gar nicht mehr richtig unterscheiden. Und dann passiert etwas, das er überträgt, was mehr oder minder bedeutet, dass er dann irgendwann die Gefühle von Unsicherheit wegdrückt und vergisst und alles, was übrig bleibt, ist, dass er sauer auf dich ist, dass du ihn wehgetan hast. Das ist die Übertragung. Und dann nach einer Woche erinnert er sich nicht mehr dran, warum er sauer war, aber er weiß, du hast irgendwas angestellt. Mhm. Und er hat irgendeinen Grund, auf dich sauer zu sein. Aber wenn du ihn dann direkt fragst, warum bist du sauer auf mich, kann er dir keine Antwort geben. Und dann lügt er. Dann sagt er, ich bin noch gar nicht sauer auf dich und gaslightet.
Warum sind verdeckte Narzissten so schwer zu erkennen?
Wegen all den Dingen, die wir gerade aufgezählt haben. Weil ein grandioser Narzisst, naja, der macht daraus auch eine Tugend zur Not, dass er ein Narzisst ist. Ja. Das interessiert ihn einfach nicht, was du denkst. Also ob du, ich sag jetzt mal, Recht hast oder nicht Recht hast, spielt gar keine Rolle, weil du darfst nicht urteilen. Wer bist du überhaupt? Aber ein verdeckter Narzisst ist anders.
Ja.
Er ist halt mehr unter dem Radar.
Ja, vor allen Dingen glaube ich, weil er wirkt irgendwie tiefgründig und er wirkt auch empathisch, weil er eben über Gefühle sprechen kann, weil er die ganze Gefühlspalette kennt, benennen kann und darüber sprechen kann. Und das wirkt halt im ersten Moment einfach sehr empathisch, ne? Wenn jemand, wenn man jetzt das Klischee bedient, ne? Wenn ein Mann gut über Gefühle sprechen kann, dann sagt man vielleicht ihm irgendwie, ja, sehr viel Empathie und sehr viel Tiefgründigkeit.
Oder dass er generell irgendwie über Dinge sprechen kann, was ja viele Männer auch nicht können.
Ja.
Es ist natürlich ein netter Gegenentwurf, aber in meinen Augen ist keine echte Empathie in dem Sinne vorhanden. Es ist eine Imitation. Und verdeckte Narzissten sind deswegen so gefährlich, weil sie halt gelernt haben, bestimmte Muster für sich zu verwenden, um die Leute an sich binden zu lassen. Und ja, die sind halt noch manipulativer als die anderen.
Ja, und sie lösen halt immer Mitgefühl und dieses Verantwortungsgefühl aus, ne? Durch das, was sie so tun.
Auf jeden Fall. Wie gesagt, es ist ein Muster, was darauf abzielt, dich vollkommen emotional zu vereinnahmen.
Nicht nur zu vereinnahmen, sondern du versuchst, ihm dann ja auch meistens irgendwie zu helfen oder wenigstens zu verstehen, was ist da los. Und das Ganze bindet dann halt wieder sehr stark, ne? Und das ist ja auch was Narzissten gemeinsam haben, dieses Bedürfnis, Menschen, die in ihrem Leben bleiben sollen, sehr stark abhängig von ihnen zu machen.
Damit sie nicht gehen, genau. Ja. Weil natürlich jeder Narzisst lernt, dass die Leute nicht bleiben, wenn sie wissen, wer du bist. Wie gesagt, sie haben ein schlechtes Menschenbild und sie benutzen halt alle Mittel, die recht sind, um dich irgendwie an sich zu binden. Das ganze Drama, was er ja oft, wie wir am Anfang besprochen haben, erschafft, ist letztendlich nur dazu da, damit du die ganze Zeit an ihn denkst, damit du dich mit ihm beschäftigst.
Wenn wir ganz typische Anzeichen für verdeckten Narzissmus wählen würden, würden wir auf jeden Fall sagen, dass sie eine sehr starke Kränkbarkeit haben, dass sie sich eher zurückziehen, als wirklich etwas zu klären, dass sie gar keine Verantwortung übernehmen, weder für sich noch für andere. Und emotionale Nähe ist immer ungleich verteilt. Also sie selber sind diejenigen, die die Nähe schaffen, um die es geht bei Nähe, und man selber zählt nicht.
Und viel Eifersucht, würde ich sagen. Nicht unbedingt klassisch, aber er gluckt schon auf dir, sozusagen, und guckt, dass du dich in ganz engen Bahnen bewegst. Es gibt halt, im Grunde genommen sind es viele von den Dingen, die wir hier aufgezählt haben, die wichtig sind. Aber wenn man es so zusammenfassen müsste, dann ist es korrekt. Genau so ist es.
Die problematischen Dynamiken, die dabei entstehen, sind vor allen Dingen, dass der Fokus eigentlich immer auf ihm liegt. Deine Bedürfnisse werden kleiner, was meistens erst was ist, was er dir signalisiert, ne? Dass deine Bedürfnisse eher wenig zählen und dann auch oft von einem selber reglementiert wird, weil man ihm vielleicht auch gar nicht so viel zumuten kann, in Anführungsstrichen. Und der letzte Punkt ist dann, dass keine echte Verbindung da ist, weil es einfach eine einseitige Verbindung ist.
Verdeckte Narzissten sind schwer zu erkennen, weil man sehr lange braucht, um dahinter zu steigen, wie es wirklich ist. Und meistens hat man dann schon so viel investiert, dass man ihn auch lieb gewonnen hat, so doof es klingt. Und Liebe macht halt blind oder auch nicht. Aber zumindest macht Liebe, dass man bereit ist, Kompromisse einzugehen und Sachen zu ertragen. Mhm. Und dann muss ich ihm halt helfen und dann schaffen wir das halt gemeinsam. Und so ist es halt. Und gerade wenn man jemand ist, der gelernt hat, für die Liebe immer zu kämpfen, gerade wenn man das einem immer vorenthalten wurde, ist es ein sehr vertrautes Muster, wo viele Frauen dann drauf anspringen, sage ich jetzt mal, auf einer ganz unterbewussten Ebene. Weil ein verdeckter Narzisst die gleichen Dinge vor allem am Anfang macht wie richtige Narzissten. Er wird um dich werben und er wird dir auch Komplimente machen und er wird dir ein gutes Gefühl geben. Und dann merkst du aber nach einer Zeit, dass du dafür ganz doll kämpfen musst, um das aufrechtzuerhalten.
Vielen Dank, Bela.
Du auch.
Wenn du dich in dieser Folge wiedergefunden hast und spürst, dass du endlich Klarheit willst, empfehlen wir dir als ersten Schritt unsere übersichtliche Tabelle. Darin stellen wir verdeckten und offenen Narzissmus direkt gegenüber, sodass du sein Verhalten endlich besser einordnen kannst. Wenn du merkst, dass du dir persönliche Unterstützung wünschst, kannst du auch ein kostenloses Erstgespräch mit uns vereinbaren. Zusammen schauen wir auf deine Situation und helfen dir, wieder mehr Sicherheit zu gewinnen. Den Link zur Tabelle plus Bonus-Podcast und zur kostenlosen Erstberatung findest du in den Shownotes. Wenn dir Liebe Unplugged gefällt, freuen wir uns sehr über eine Bewertung. Neue Folgen erscheinen sonntags und donnerstags. Also folge dem Podcast und aktivier die Glocke, damit du nichts mehr verpasst. Danke, dass du dir die Zeit für dich genommen hast und wir hören uns in der nächsten Folge wieder.